Ich bin Gexi Trostmann, geboren am 11.08.1942 in Seewalchen, fast im See. Was bin ich? Ich bin Unternehmerin. Das ist mir eigentlich ein Leben lang, finde ich.
Willkommen bei Lebende Legenden. Hören, was bleibt. In diesem Podcast stellen wir keine Fragen. Wir hören zu. Denn hier erzählen Menschen über 75 ihr Leben in ihren eigenen Worten. Von Liebe und Erfolgen, von Entscheidungen und Brüchen, von dem, was sie falsch gemacht haben und was doch richtig war. Was sie gelernt haben und was sie noch vorhaben. Eine Legende, ein Monat, 4 Folgen jeden Donnerstag. Das ist die 3. von 4 Folgen mit Gexi Trostmann. Sie spricht über das Frausein, ihr Verständnis von Emanzipation, wie sie ungeplant und ohne Partner Mutter wurde. Und sie erzählt von ihren abenteuerlustigen Vorfahrinnen. Gexi Trostmann beginnt diesmal Anfang der 1960er Jahre. Zu dieser Zeit studiert sie an der Universität Wien Volkskunde, heute europäische Ethnologie genannt.
Ich komme ja aus einer Zeit, da hat es immer geheißen, wenn man bis zum 5. Semester keinen Doktor hat, muss man selber machen. Aber ich wollte eigentlich nie einen Doktor haben, sondern ich wollte immer einen selber machen. Und ich finde auch, es ist selbstverständlich, dass man als Frau studieren kann und auch fertig wird. Was mich gestört hat, waren die Frauen, die immer gejammert haben, dass sie zu wenig zu Wort kommen und dass sie vernachlässigt werden und wann dann irgendwas war zum Diskutieren. Und wer macht damit und wer macht damit? Na, das kann ich nicht und na, das traue ich mich nicht. Wie gesagt, wir können nicht einerseits jammern, dass wir nicht drankommen und wenn es drauf ankommt, dann sagen, nein, ich kann das nicht. Man muss ins kalte Wasser springen. Ich war ja immer froh, dass ich eine Frau war. Ich habe immer gedacht, Gott sei Dank bin ich nicht als Mann auf die Welt gekommen, weil als Frau hat man viel mehr Möglichkeiten. Man kann zumindest die Kinder kriegen, ohne einen Mann braucht man kurz, aber ohne zu heiraten, ein Mann, der muss dann heiraten. Also ich war immer froh, dass ich eine Frau war und habe mich daher nie mit dem Feminismus identifiziert, obwohl ich mit der Johanna Donal gut konnte. Also die Johanna Donal ist ja für unsere Generation eine Symbolfigur. Sie war die erste Frauenministerin und hat sich politisch wahnsinnig eingesetzt und hat sich an nichts sagen lassen und hat sehr viel erreicht, hat natürlich Ziele gehabt, die nicht immer so war, dass ich gesagt habe, da kämpfe ich mit.
Ein zentrales politisches Ziel der Sozialdemokratin Johanna Donal, der späteren ersten Frauenministerin Österreichs, ist die sogenannte Fristenlösung. Bis zu ihrem Inkrafttreten am 1. Jänner 1975 stellte der Paragraph 144 jeden Schwangerschaftsabbruch unter strenge Strafe. Das hat die Eingriffe nicht verhindert, sondern die Frauen in die Illegalität und zu oft lebensgefährlicheren Prozeduren gedrängt. Auch Gexi Trostmann hat sich unter die Demonstrantinnen für die Entkriminalisierung gemischt.
Ich war nie für die Abtreibung. Ich war nicht für die Bestrafung von Frauen, die so einen schweren Entschluss fassen müssen und da zum Arzt gehen. Weil ich habe 2 Abtreibungen so nebenbei erlebt. Eine von einer Cousine von mir, die sich's leisten konnte, mit einem Arzt toll das zu erledigen. Und eine andere, die das erledigen mussten mit einer Enkelmacherin. Und die war wirklich fast schon drüben. Und seitdem weiß ich, was das für ein Wahnsinn ist. Und das muss eine Frau selbst entscheiden dürfen. Und darum war ich gegen diese 144er Paragraph. Und bin auch wirklich aktiv auf die Straßen gegangen damals. Aber ich habe nie abgetrieben. Aber wie mein Arzt festgestellt hat, dass ein Kind kommt, was machen wir denn jetzt? Hat er schon so Angst gehabt, dass ich eine Abtreibung will. Und ich habe gesagt, ja, was sollen wir denn machen? Ich freue mich schon auf den Termin. Und da hat er sich so gefreut.
Wir bleiben im Jahr 1975. Gexi Toastmann ist 33 Jahre alt. Ihr ganzes Leben spielt sich im Mäkerhof in der Wiener Innenstadt ab. Sie arbeitet im Trachtenmodengeschäft ihrer Mutter und wohnt im selben Haus, ohne Partner. Und wir erinnern uns an die zweite Folge. Die Eltern gehen geschäftlich seit ein paar Jahren getrennte Wege. Der Vater führt mit Gexis Schwester Katrin den Betrieb am Attersee, bis zu seinem Tod im Jahr 1980. In Folge wird Gexi auch die Leitung dieser Trachtenproduktion übernehmen und zwischen Wien und Litzelberg pendeln.
Also ich wollte eigentlich nie heiraten und ich habe auch gesagt, Kinder kriegen ist ein reiner Egoismus, was ja stimmt. Und daher verzichte ich drauf. Und dann war das plötzlich ein Geschenk des Himmels. Plötzlich war die Anna auf der Welt. Und das hat mich schon sehr, sehr gefreut und meine Mutter auch. Und also dadurch, dass ich da gleich im Haus die Wohnung gehabt habe, ist sich das auch irgendwie ganz gut ausgegangen. In dem Alter wird auch toleriert, wenn man nicht heiratet. Das ist, weil mit 17 nicht zu heiraten, da sagt, das tolerieren muss man auch tolerieren, aber da sagt man, die Arme sitzen gelassen worden. Aber bei 33 denkt man sich, die hat sich schon was gedacht dabei. Und naja, das war eben die Zeit, wo wir aufgebaut haben hier im Geschäft. Einerseits den Christkindlmarkt, der sehr angenommen worden ist. Dann haben wir wirklich einen guten Kundenstock uns aufgebaut. Und dann in die Volksschule hat dann die Mutter gesagt, na, da zieht sie sich ganz wieder nach Litzelberg zurück. Und da kann dann die Anna auch in Litzelberg, in Sivalchi, in die Volksschule gehen. Und da hat die Anna eigentlich eine sehr schöne, wie ich glaube, Kindheit gehabt, sagt sie mir auch immer wieder. Und am schönsten ist eigentlich dieses Bild, dass sie die Anna zu ihrem 4. oder 5. Geburtstag bekommen hat, wo die meine Mutter da aufgemalt hat, was sie alles gemacht haben, von Schafzucht und Spazieren und Baden und Bergsteigen und Singen und ja, alles Mögliche. Also das war, glaube ich, schon eine schöne Sache. Und damals war ja auch schon Oberösterreich die Firma, wo ich zuständig war. Und da bin ich dann auch viel rausgekommen. Also es hat sich eigentlich alles für mich sehr gut ergeben. Die Anna macht mir manchmal Vorwürfe, dass ich zu wenig Zeit gehabt habe. Aber ich glaube, man kriegt immer Vorwürfe als Mutter. Die einen kriegen Vorwürfe, dass man sich draufgesetzt hat zu viel und die anderen wieder, dass sie sich zu wenig draufsetzen. Die Väter sind immer gut dran, meistens zumindest. Aber im Großen und Ganzen passt alles. Wobei ich wirklich sagen muss, als Frau, die meisten Frauen haben dann immer schon ein schlechtes Gewissen, weil sie einerseits gute Ehefrauen sein wollen, gute Mütter und beruflich gut sein. Und sie müssen ja immer, also bis jetzt war das schon so, besser sein als die Männer, um gleiche Positionen zu kriegen. Und da kann ich allen nur raten, sie müssen darauf verzichten, auf diese Vorstellung, dass sie überall gut sein müssen. Man muss sagen, nein, ich bin keine Ehefrau, keine gute oder gar keine oder ich verzichte auf Kinder oder ich mache nur privat und keinen Beruf. Und es ist ganz wichtig, dass wir uns gegenseitig akzeptieren und nicht von oben herab, also die ist ja nur zu Hause. Ich glaube, die, die zu Hause sind, leisten viel mehr als wir im Berufsleben, muss ich sagen, wenn ich das so beobachte. Und das finde ich ganz wichtig. Also nur kein schlechtes Gewissen. Also ich habe jetzt irgendeine Fernsehdiskussion gesehen von der Schauspielerin, die so fesch ist, und die hat gesagt, meine Mütter, Tanten waren alle starke Frauen, aber das Wort Feminismus haben wir nicht gekannt, den Begriff. Und ich glaube, das ist auch bei uns so gewesen, dass wir den Begriff Feminismus sicher nicht gekannt haben und uns auch nicht damit auseinandergesetzt haben. Aber die Mutter hat immer gesagt, wichtig ist, selbstständig zu sein, unabhängig zu sein. Und wie ich eine Zeit lang einmal überlegt habe, ob ich überhaupt fertig studieren soll, weil ich wollte eigentlich gleich was anderes machen, hat sie gesagt, mach es fertig. In Österreich halten die Leute so viel von so einer Urkunde, wo irgendein Titel draufsteht, habe ich fertig gemacht. Und ich glaube, das war auch richtig so. Und die Unabhängigkeit war mir eigentlich sowieso immer selbstverständlich. Aber wenn ich meine Großmütter mir anschaue, die waren zwar beide verheiratet, die waren wirklich selbstverständlich starke Frauen.
Gexi steht übrigens für Gesine Maria. Benannt wurde sie nach ihren beiden Großmüttern, die Mitte der 1870er Jahre das Licht der Welt erblickten. Beide verstarben, bevor Gexi Toastmanns Eltern heirateten. Sie hat diese starken Frauen also niemals kennengelernt. Zuerst spricht sie über ihre mütterliche Großmutter Maria aus Linz. Sie verbrachte ihre Sommer in der Christwelle am Attersee, von der Gexi Toastmann bereits in der ersten Folge erzählt hat. In der Paulig-Villa direkt nebenan logierten regelmäßig Gustav Klimt und Emilie Flöge, die Stars der Wiener Moderne. Danach zeichnet sie das abenteuerliche Leben ihrer väterlichen Großmutter Gesine nach, die in Hamburg ebenfalls in prominenter Nachbarschaft lebte. Die Warburgs, die hier erwähnt werden, waren eine jüdische Bankiersfamilie, die später zur Zeit des Holocaust Zehntausenden verfolgten Jüdinnen und Juden die Flucht nach Palästina, England oder in die USA ermöglichte. Wenn Gexi Toastmann gleich über Gesines zweiten Ehemann spricht, verwendet sie den Begriff Morphinist. Damit waren suchtkranke Menschen gemeint, die von Morphium abhängig waren. Bis in die späten 1920er Jahre war das starke Schmerz- und Betäubungsmittel legal in der Apotheke erhältlich und weit verbreitet.
Die eine einmal hat das Glück gehabt, dass sie eine sehr glückliche Ehe hatte, aber sehr selbstständig und hat ihren eigenen Willen nachgehabt und hat das auch bei der Erziehung ihrer 5 Kinder. Meine Mutter ist auf die Welt gekommen, wie ihre älteste Schwester 20 war und auch schwanger. Und meine Großmutter war 42 oder 43, hat geglaubt, sie ist im Wechsel. Und dann war das nicht der Wechsel, sondern der Wechselbalg, meine Mutter. Und leider ist meine Großmutter relativ früh gestorben. Aber die älteste Schwester meiner Mutter, hat dann die Rolle der Großmutter gehabt und die hat sich immer rührend um uns Kinder gekümmert. Und die andere Großmutter, die bei ihrer Verlobung im feinen Restaurant kam ein fescher junger Marineoffizier herein und sie ist 2 Stunden später von ihrem Verlobungsfest mit dem feschen, unbekannten Marineoffizier geflüchtet und hat ihn kurz darauf geheiratet. Und ein paar Jahre später war sie schon in China, weil er dort stationiert war. Mein Vater ist noch in China in die Volksschule gegangen, hat noch einen chinesischen Unterricht gehabt. Aber er hat nicht mehr Chinesisch gesprochen, wie ich ihn kennengelernt habe. Und meine Großmutter musste dann durch den Ersten Weltkrieg aus China rausflüchten mit den 2 Kindern, die sie inzwischen hatte. Und ist über Afrika, Amerika nach Deutschland. Und mein Großvater ist dann in japanische Gefangenschaft gekommen und konnte aber fliehen und ist als gesundheitliches Wrack dann nach Deutschland gekommen. Und da, meine Großmutter, die war beinhart, hat sie scheiden lassen von dem Wrack. Und der war dann bei seinen Eltern und ist kurz drauf gestorben. Und meine Großmutter muss dann sehr gut geheiratet haben, kurz drauf, weil sie eine tolle Adresse gehabt hat in Hamburg. Und der Mann ist in unserer Familie natürlich nur negativ beurteilt worden. Der war Morphinist und Arzt. Also das war eine sehr gute Adresse und da waren die Warburgs daneben und da war auch eine Freundschaft und da war eine sehr gute Beziehung da. Da haben sich die Kinder auch gut verstanden und mein Vater war ja in einem Antiquitätengeschäft für ein halbes Jahr in Amerika und das hat ihm diese Familie, diese jüdische Bankiersfamilie vermittelt. Und da hat mein Vater einiges erzählt von der Mama Warburg, die dann immer gesagt hat, die Natur ist das Einzige, was einen nie enttäuscht. Bei Menschen kann man sich sehr irren. Das war die Mutter Warburg und der Herr Doktor ist dann relativ bald gestorben. Und diese Großmutter hat dann eine Pferdezucht aufgemacht und ganz tolle Pferde gezüchtet. Da gibt es auch Presseberichte und war auch erfolgreich. Aber mein Vater hat immer gesagt, sie ist dann relativ früh gestorben an gebrochenem Herzen, weil sie alles, was sie eigentlich haben wollte, sie hat ja versucht mit Gewalt einen gesellschaftlichen Aufstieg zu erreichen. Oder sie hat es erreicht, aber nicht erhalten. Und dann ist sie an gebrochenem Herzen gestorben.
Eine Frage hätten wir doch noch. Wenn Sie nur eine Lebensweisheit weitergeben könnten, welche wäre das?
Nein, ich habe schon ein paar Lebensweisheiten. Das ist nicht suchen, nur finden. Und das Wunder der ewigen Wiederkehr. Es gibt einen Satz, den ich den Jungen immer wieder sage, zurück in die Zukunft. Das ist für mich auch wichtig, weil ich glaube, es ist jetzt schwierig für die jungen Leute, aber es gibt so viele Sachen, die man machen kann und es wird weitergehen. Es gibt einfach verschiedene Werte, deren man sich erinnern sollte.
Das war die dritte von 4 Folgen Lebende Legenden mit Gexi Toastmann. In der nächsten Folge erzählt sie von ihrem politischen Engagement, das nie geplant war, sondern ihr eher zufällig passierte. Wie sie durch ihr Engagement für den Umweltschutz zur Geburtshelferin der österreichischen Grünen wurde und wie sie es durchsetzte, dass Geschäfte Samstagnachmittag offen sein dürfen. Wenn dir der Podcast gefällt, abonniere Lebende Legenden überall, wo es Podcasts gibt und empfehle ihn weiter. Auf Instagram unter lebendelegenden_podcast findest du jede Woche weitere Infos zur jeweiligen Legende, Fotos aus ihrem Leben und ihre Empfehlungen. Lebende Legenden. Hören, was bleibt. Eine Produktion von Storytime Media. Redaktion und Produktion Misi Tötschinger und Eva Weißenberger. Mitarbeit Lisa Sanz. Musik Patrick Pulsinger. Artdirektion Christian Sulzenbacher. Aufnahme und Schnitt Soundpfeiler. Vermarktung Missing Link Media. Dieser Podcast wurde gefördert von der Wiener Medieninitiative und dem Media Innovation Lab der Mediengruppe Wiener Zeitung.